Und bevor es losgeht, in der heutigen Folge sprechen wir über das Weltackerprojekt. Leider kam es nach unserer Aufnahme zu einem Brand, der das Ackerhaus vollständig zerstört hat. In den Shownotes findet ihr weitere Informationen zu dem Vorfall sowie einen Spendenaufruf, um dieses wertvolle Projekt zu unterstützen. Vielen Dank für eure Mithilfe. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der Folge.
Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Und es ist eben diese ganz große Problematik, dass wir riesige Mengen an Fläche eigentlich dafür nutzen, um Tiere zu ernähren, um dann diese Tiere zu essen. Und das macht einfach, ja, natürlich ganz logisch keinen Sinn, weil die Ernährung durch tierische Produkte oder durch Fleisch vor allem zum Beispiel gerade mal 17% der Kalorien ausmacht. Mhm. Aber wenn wir überlegen, dass 80% der ganzen globalen landwirtschaftlichen Fläche für Futtermittel und für Vieh genutzt wird, dann ist da einfach ein riesiges Ungleichgewicht.
Wie und was wir essen, beeinflusst unsere Umwelt. Und die Ressourcen sind begrenzt. Während wir Menschen immer mehr werden, wird die Erde leider nicht größer. Müssen wir uns anders ernähren, damit alle satt werden? Und wenn ja, wie schaffen wir den Wandel? Mit Parima und Konstantin schauen wir in dieser Folge Richtung Zukunft. Und die geht durch den Magen. Parima Parsipur ist Biologin. Die treuesten Fans unseres Podcasts kennen sie aus unserer Folge Tierisch wild in Berlin. Da hat sie einige gute Anekdoten über unsere wilden Nachbarn in Berlin erzählt. Über Waschbär, Fuchs, Fledermaus und Co. Als DJ Bärbel im Nachtleben begegnen die ihr auch deutlich häufiger. Parima hat viele Talente. Als Museumspädagogin führt sie nicht nur durch die Ausstellung, sondern moderiert auch noch unsere Beats and Bones Schätzfragen auf Instagram und YouTube. Seit Januar 2024 ist sie Teil des Weltackerprojekts. Konstantin hat sie im Museum getroffen und die beiden haben Synergien entdeckt. Denn sie wollen uns das Konzept Planetary Health näher bringen. Perfect Match also, denn Dr. Konstantin Kiprianow hat das, was wir bei Beats and Bones machen, wissenschaftlich untersucht. Die Wissenschaftskommunikation. Wie bringt man den Menschen wissenschaftliche Erkenntnisse näher? Wie weckt man öffentliches Engagement? Am Museum für Naturkunde koordiniert er das Projekt Public Engagement with Planetary Health und erarbeitet Wege, wie wir einen nachhaltigen Wandel unserer Ernährung unterstützen können. Denn eins ist klar, es ist höchste Zeit für diesen Wandel. Aber erstmal der Reihe nach. Ich hol mal unseren Host aufs Spielfeld. Lukas Klaschinski, es ist Anpfiff.
Liebe Parima, lieber Konstantin, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hi.
Ihr habt im Museum Fußball geschaut und gekocht, soweit ich mich erinnere, ne? War das eine Teambuilding-Maßnahme oder was war der Hintergrund?
Naja, übers Kochen, ne? Das ist Konstantin, glaube ich, der perfekte Ansprechpartner, erreicht man halt die Leute ganz gut. Ne?
Ja, ganz richtig. Wir wollten ja unterschiedliche Themen tatsächlich miteinander verbinden. Das war einerseits Sport, Ernährung, gesunde, nachhaltige Ernährung und dann natürlich planetare Gesundheit. Und das hat dann in diesem Konzept mit diesem Public Viewing und mit diesem Kochen sehr gut funktioniert.
Planetare Gesundheit, was kann ich darunter verstehen?
Naja, im Grunde ist planetare Gesundheit so eine Art ganzheitlicher wissenschaftlicher Blick auf den komplexen Zusammenhang zwischen der Gesundheit der einzelnen Menschen, der Gesundheit ganzer Bevölkerung und der Gesundheit unseres Planeten.
Okay, also es geht nochmal ein bisschen darüber hinaus, wenn ich morgens im Internet gucke, was ich für ein Gericht heute Nachmittag koche und danach einkaufe dann, ne?
Ganz genau. Also wenn du nach diesen Prinzipien kochst oder wenn du so kochst, dass du der planetaren Gesundheit sozusagen was Gutes tun möchtest, dann möchtest du nicht nur deiner eigenen Gesundheit was Gutes tun, sondern auch der Gesundheit der Erde. Nachhaltiges Essen bedeutet dann, dass du versuchst so zu kochen, dass deine Entscheidungen oder deine Ernährung möglichst wenig negative Auswirkungen auf die Umwelt haben.
Was natürlich, glaube ich, ganz vielen im Bewusstsein ist, dass die Ernährung einen Einfluss auf unsere Gesundheit nimmt. Ich glaube, das weiß mittlerweile jeder. Auch der, der sich irgendwie eine Bocki und Pommes an irgendeiner Tankstelle zieht, weiß, wahrscheinlich ist das nicht so gut für mich, ne? Körperlich sowie emotional, psychisch. Ne? Ich finde, das ist auch ein Aspekt, den wir häufig vergessen, wenn wir uns ernähren, welchen Einfluss Ernährung auf unsere Psyche hat. Aber natürlich beeinflusst Ernährung auch unseren Planeten? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, unsere Ernährung nimmt einen ziemlich großen Einfluss auf unseren Planeten. Also vielleicht auch ein paar Fakten einfach mal dazu. Es geht vor allem um die Art und Weise, wie wir uns ernähren. Aktuell ist es so, dass etwa 40% der globalen Landfläche für Landwirtschaft genutzt wird. Das
40%?
Ist ja fast die Hälfte, ja, genau.
Wow.
Und das ist ja fast die Hälfte der gesamten Landfläche auf unserem Planeten. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und davon werden etwa 80% für Viehzucht und vor allem für Futtermittelproduktion genutzt. Und hier wird einfach massiv in die Ökosysteme der Erde eingegriffen, ist klar. Ne? Da ist nichts mehr von dem da, was eigentlich mal Natur war. Das ökologische Gleichgewicht wird ganz einseitig zugunsten der Nutzpflanzen und Nutztiere beeinflusst. Und ja, je intensiver die Landwirtschaft ist und je mehr Monokulturen es gibt, desto mehr natürliche Lebensräume werden einfach zerstört. Das führt zu einem extremen Biodiversitätsverlust. Ja, also kein Wunder, dass mittlerweile etliche Wildtiere auch tatsächlich von den ländlichen Gebieten in die Städte wandern.
Ja.
Wer unsere Folge zu den Wildtieren gehört hat, weiß das vielleicht auch schon. Ja, die Biodiversität ist mittlerweile auf dem Land sogar geringer als in der Stadt, wegen eben dieser Landwirtschaft.
Wow. Und was macht das Konzept Planetary Health aus? Welche Bereiche gehören dazu? Wahrscheinlich Wasser. Es muss Ernährung damit reinspielen, ne?
Genau.
Und wir haben über Wildtiere gesprochen, wahrscheinlich auch noch Wildtiere.
Mhm. Biodiversität auf jeden Fall.
Eigentlich alle Bereiche, die was mit Umwelt zu tun haben oder mit der Stabilität des Systems Erde. Ne? Und dazu gehört Ernährung, wie Parima gesagt hat, aber ja, auch Klima ist ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Und im Grunde beruht ja dieses Konzept planetare Gesundheit auf diesen sogenannten planetaren Belastungsgrenzen. Das sind so ökologische Schwellen oder Schwellenwerte. Und wenn die überschritten werden, dann gibt es diese Kipppunkte und danach ist das Umweltsystem oder die planetare Umwelt eben nicht mehr so, wie sie jetzt ist.
Okay, ich finde den Begriff Planetary Health sehr gut gewählt aus Marketing-Sicht. Ne? Mhm. Das Ganzheitliche wird direkt klar. Konstantin, du beschäftigst dich ja mit Wissenschaftskommunikation. Was braucht es eigentlich neben einem guten Wording, das Interesse der Menschen zu mobilisieren, weil alle scheinen ja irgendwie so wahnsinnig beschäftigt und jeder ist so in seinen eigenen Prozessen, jeder schenkt seine Aufmerksamkeit irgendwie was anderem. Ich finde immer, das höchste Gut, was wir heutzutage haben, neben der Welt, in der wir ja leben, neben der Natur, ist unsere Aufmerksamkeit. Wie kriegt man die Aufmerksamkeit der Leute?
Das ist eine sehr gute Frage, die treibt mich ja um, deswegen mache ich auch dieses Projekt. Also das beschäftigt sich eben mit Kommunikation und Dialog zum Thema planetare Gesundheit. Und da würde ich aber die Frage so ein bisschen rumdrehen. Also weshalb möchten wir denn überhaupt die Menschen erreichen? Weshalb möchten wir deren Aufmerksamkeit? Wir möchten ja eine gewisse Verhaltensänderung vielleicht auch herbeiführen. Und dafür müssen wir genau unterschiedliche Zielgruppen gezielt ansprechen.
Earth Overshoot Day, Erdüberlastungstag. Ab diesem Tag verbrauchen die Menschen mehr natürliche Ressourcen, als die Erde in einem Jahr erneuern kann. Jedes Jahr wird der Zähler auf Null gesetzt. 1972 haben wir noch bis Ende Dezember durchgehalten. 2024 dann nur noch bis 1. August. Okay, die Menschen klingt etwas pauschal. Würden zum Beispiel alle Menschen so leben wie wir Deutschen, dann hätten wir den Earth Overshoot Day schon am 2. Mai 2024 erreicht. Oder mit anderen Worten, dann bräuchten wir drei Erden. Allein Erde im Plural klingt schon falsch. Unsere Ernährung spielt beim Overshoot Day natürlich auch eine Rolle. Nur, wenn wir so durch die vollen Supermarktregale schlendern, ist das alles ganz weit weg. Volle Supermarktregale, Restaurants an jeder Ecke. Welcher Verbrauch von Lebensmitteln angemessen wäre, das veranschaulicht der Weltacker.
Ihr beide seid ja noch in ein weiteres Projekt involviert, der Weltacker. Was ist das und was hat das mit Planetary Health zu tun? Also wo greift das ineinander?
Ja, also wenn ich über den Weltacker spreche, dann eigentlich über den Berliner Weltacker, weil es gibt insgesamt auch auf internationaler Ebene mittlerweile ganze 17 Weltacker. Wir reden jetzt aber mal von dem Weltacker in Berlin. Der ist, ja, würde ich am ehesten als Lernort bezeichnen. Der ist tatsächlich auch physisch vorhanden im Botanischen Volkspark in Pankow. Den kann man besuchen und der ist 2000 Quadratmeter groß. groß. Und auf diesen 2000 Quadratmetern wachsen die wichtigsten Ackerkulturen der Welt. Und zwar in dem Verhältnis, in dem man sie auch auf den globalen landwirtschaftlichen Flächen findet.
Wächst da Reis?
Auch, ja.
Okay, muss er.
Wächst auch Reis. Was
Kartoffeln?
Ja, klar.
Mais muss da wachsen?
Mais, sicherlich.
Soja?
Mhm.
Dann vielleicht so ein ganz kleines Feld mit Karotten?
Ja.
Kohlrabi?
Ja, also Gemüse generell. Was ganz Großes hast du gerade noch vergessen. Was
na, es muss ja Getreide sein.
Na sicher. Und welches?
Weizen.
Genau, Weizen. Und was glaubst du, wofür wird der Weizen benutzt?
Um Vieh zu ernähren.
Ganz genau. Und das ist nämlich genau die Problematik. Also diese 2000 Quadratmeter, auf denen diese Ackerkulturen angepflanzt sind, die kommen nicht einfach so von irgendwo, sondern wir haben die komplette landwirtschaftliche Fläche, die globale Fläche, durch die Anzahl der Menschen geteilt. Das sind dann 2000 Quadratmeter und das ist quasi das, was jeder Person zustehen würde.
Ah, okay. Ihr habt das nicht so ausgerechnet, dass was wird gebraucht, um einen Menschen zu ernähren, sondern was haben wir aktuell an globaler Fläche, die genutzt wird und wie würde die gerecht verteilt aussehen?
Genau.
Aber wir verteilen die ja gerade nicht gerecht. Ne?
Absolut nicht.
Also wahrscheinlich in Europa, die Menschen nutzen wahrscheinlich so 6.000 bis 8.000 Quadratmeter pro Person und irgendwo in Mittelafrika werden wahrscheinlich so 300 Quadratmeter genutzt, so im Verhältnis?
Also es geht schon in die richtige Richtung auf jeden Fall. Das ist definitiv sehr, sehr ungleich verteilt. Hm. Und es ist eben diese ganz große Problematik, dass wir riesige Mengen an Fläche eigentlich dafür nutzen, um Tiere zu ernähren, um dann diese Tiere zu essen. Und das macht einfach, ja, natürlich ganz logisch keinen Sinn, weil die Ernährung durch tierische Produkte oder durch Fleisch vor allem zum Beispiel gerade mal 17% der Kalorien ausmacht.
Mhm.
Aber wenn wir überlegen, dass 80% der ganzen globalen landwirtschaftlichen Fläche für Futtermittel und für Vieh genutzt wird, dann ist da einfach ein riesiges Ungleichgewicht.
Und gleichzeitig steigt ja die Anzahl an Menschen auf diesem Planeten. Gibt es da Prognosen, wann wir nicht mehr alle ernähren können?
Es ist ja eigentlich so, dass wir, so wie wenn wir so weitermachen, ja jetzt schon nicht mehr alle ernähren können. Also so wie es jetzt gerade läuft, gibt es ja Welthunger an sehr vielen Orten in Asien, auf dem afrikanischen Kontinent. Und eigentlich, wenn wir zum Beispiel nach dem Prinzip der Planetary Health Diet leben würden, könnten wir auch weiterhin, auch in der Zukunft noch, die Menschen ernähren. Das wäre möglich, weil es ist theoretisch, und das ist auch so ein Slogan vom Weltacker, es ist eigentlich genug für alle da.
Okay, Planetary Health Diet. Was hieße das denn auf meinem Ernährungsplan? Also ich frühstücke zum Beispiel Haferflocken mit Erdnussmus und Kokosfett und dazu Obst. Dürfte ich das noch essen?
Da weißt du, was du da machen kannst? Auf der Seite vom Weltacker gibt es den Flächenrechner.
Okay.
Und da kannst du für deine eigenen Gerichte dir die landwirtschaftliche Fläche ausrechnen lassen und die zum Beispiel auch mit anderen Gerichten vergleichen.
Mhm.
Und kannst dann gucken, ja, wie viel kann ich denn so davon essen? Also man hat halt, wenn man diese 2000 Quadratmeter so auf einen Tag ungefähr rechnet, hat man halt so 5 Quadratmeter pro Tag.
Okay.
Genau. Und dann kannst du dir das mit dem Flächenrechner ausrechnen.
Mhm.
Genau, oder du kommst eben aber am Weltacker vorbei. Wir haben auch ein Flächenbuffet.
Mhm.
Da kann man verschiedene Gerichte miteinander vergleichen. Dann kannst du gucken, okay, wie viel Fläche braucht denn jetzt ein Schweineschnitzel mit Pommes im Vergleich zu einem Sojaschnitzel? Und da kann man sich ja schon vorstellen, dass das schon ein riesiger Unterschied ist. Ne?
Also eigentlich geht es hin in Richtung vegane Ernährung, ne?
Also die Planetary Health Diet, die promotet ja nicht unbedingt vegane Ernährung, ne?
Mhm.
Sondern vielleicht willst du es auch einfach sagen, unser Spezi.
Naja, im Grunde ist ja die Planetary Health Diet so eine Art von Rahmen. Also da kannst du ja auch unterschiedliche Lebensmittel sozusagen miteinander tauschen oder gegeneinander verrechnen. Es gibt ja halt diese bestimmten Prozentzahlen oder halt diese bestimmten Proportionen vor. Also du kannst durchaus noch tierische Produkte essen, nur eben in einem geringeren Maße als jetzt bei der gängigen Diät sozusagen, bei der alltäglichen Diät.
Ah, okay. Also wenn ich irgendwann Schweineschnitzel essen möchte, dann sollte ich dann gucken, wo spare ich ein. Also nicht, dass ich eins essen möchte, ne?
Vielleicht einmal die Woche und nicht irgendwie jeden Tag, ne?
Ja. Wisst ihr, worüber ich mir auch manchmal Gedanken mache, wenn ich so im Internet bin und so wahnsinnig krasse Bodybuilder sehe? Die brauchen ja so in ihrer Diät 7.000 bis 8.000 Kalorien pro Tag. Die brauchen dann ja wahrscheinlich drei oder vier Weltacker, ne? Um das erfüllen zu können.
Naja, kommt drauf an, was sie essen. Ne? Ja. Also wie man die Kalorien aufnimmt. Wenn man die Kalorien über Fleisch aufnimmt, brauchen sie sicher drei oder vier Weltacker. Ja. Aber es gibt ja zum Beispiel Öle aus Nüssen oder generell Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte, kleiner Funfact, haben auch teilweise viel mehr Proteine als Fleisch. Sind auch sehr kalorienreich, vollgepumpt mit Nährstoffen und dazu noch super gut für den Böden, also für die Bodenbiodiversität. Und generell für die Ökosysteme.
Ja, dazu haben wir auch mal eine Folge gemacht. Ne? Wir gucken immer häufig beim Aussterben auf die Säugetiere, weil das sind die Tiere, die wir sehen und denken so, ah, okay, krass, das stirbt jetzt alles weg. Mhm. Aber wir gucken nicht auf die Biodiversität in den Böden und dass uns da ganz, ganz viel abhanden kommt. Ein Punkt, der mir auch immer wieder auffällt, gerade wenn ich mal in unsere Biotonne gucke, ich wohne in so einem Mehrfamilienhaus, was da alles so reinkommt und dann denke ich mir so, also ich würde es jetzt nicht direkt rausholen wollen, aber es findet einfach immer noch sehr viel Lebensmittelverschwendung statt. Ne? Habt ihr an der Stelle Tipps, wie man das in seinem eigenen Haushalt vermeiden kann? Ein Tipp, den ich geben kann und vielleicht können wir den verlinken hier im Podcast ist, Greenpeace hat vor einer ganzen Weile so eine, so lange sind die Lebensmittel noch gut Tabelle aufgestellt. Und das ist ein Wahnsinn, wenn man sich das anguckt, wie lange ist Käse noch über das Mindesthaltbarkeitsdatum gut. Auch Eier, auch ganz viele pflanzliche Sachen, Sojajoghurt, tierisches Joghurt, das ist krass, wenn man das mal sieht. Einfach mal probieren und gucken, ist es noch gut, das wäre so mein Tipp. Ich habe da ganz früher auch Experimente zugemacht und ja, ich habe überlebt.
Ja, du kannst im Privathaushalt tatsächlich sehr viel unternehmen, so wie du gerade beschrieben hast, ja, auf das Mindesthaltbarkeitsdatum gucken, aber das halt nicht für bare Münze nehmen sozusagen.
Das heißt auch Mindesthaltbarkeit.
Genau, mindestens und dann am besten auf die eigenen Sinne vertrauen, ne, weil die haben wir aus einem guten Grund, mal riechen, schmecken und ne, wenn es nicht anschlägt oder nicht irgendwie ekelhaft ist, dann ist es wahrscheinlich auch noch essbar.
Ja, okay.
Du könntest aber auch deinen Einkauf gezielter planen, Einkaufslisten, das klingt so banal, aber das machen ganz viele nicht, weil viele Menschen rennen einfach in den Supermarkt und vielleicht
mit Hunger.
Mit Hunger, genau, und vielleicht noch in den Discounter und dann hauen sie halt den Einkaufskorb einfach voll und die Hälfte davon wird dann weggeschmissen, weil das dann nicht mehr gebraucht wird.
Das ist so eine Sache, ne, was mir auch auffällt in Discountern. Ich war letztens in so einem Hofladen irgendwo in MacPom und da gab es alles einzeln. Das heißt, man konnte sich zwei Karotten nehmen. Beim Discounter ist ja meistens alles so in 500, 750, 1 Kilogramm Verpackungen verpackt und gerade für Menschen, die nicht in großen Mehrfamilienhaushalten leben, die müssen dann halt zwei Wochen Karotten essen, wenn sie eine Karotte an dem Tag essen wollen, weil die Verpackungen so groß sind.
Was ich mache mittlerweile ist, ich schnibbel's direkt, mach's in Tupperboxen und den Rest friere ich weg.
Ah, okay.
Und dann habe ich schon vorgeschnippelt, kann relativ schnell mir selbst unter der Woche was kochen und habe dann für die Wochen darauf noch was im Gefrierfach.
Voll clever.
Ich lebe halt alleine mit meinem Hund und das
der
geht dann
nicht
auch.
Nicht so viel Karotten wahrscheinlich, oder?
Na, ein bisschen.
Ja.
Chapeau, Parima hat den Dreh raus. Und Hand aufs Herz, wir wissen, es ist machbar mit der richtigen Planung, mit dem richtigen Management. Und auch wahr, es ist anstrengend. Das Schnippeln, das Essen planen, den Einkauf organisieren und dann auch mal etwas essen, auf das wir gerade keine Lust haben, aber was eben weg muss. Nur, wer die Natur schätzt, der schätzt eben auch ihre Produkte, oder? Die planetare Gesundheit dankt und mit ihr unser Geldbeutel. Und wenn der Schweinehund wieder rumjault, wenn euch die Reste von vor zwei Tagen im Kühlschrank anschauen, dann gebt ihm das. Alle drei Tage werden in Deutschland so viel Lebensmittel weggeworfen, wie ein Kreuzfahrtschiff wiegt. Es ist surreal. Und ja, die Supermärkte haben einen Anteil daran. Frankreich hat 2013 ein Gesetz erlassen, das es ihnen verbietet, abgelaufene Lebensmittel wegzuwerfen. Nur, in Deutschland fällt gerade 5% der gesamten Lebensmittelverschwendung beim Handel an. Privathaushalte, also wir, machen dafür den Großteil aus, 61%. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist übrigens der häufigste Grund, warum Lebensmittel weggeworfen werden. Lukas hat es schon erwähnt, manche Lebensmittel sind eigentlich noch viel länger haltbar. Im Greenpeace-Test war der Joghurt zum Beispiel ganze 270 Tage länger haltbar als angegeben. Den Test und einen Link zum Anti-Food-Waste-Poster findet ihr in den Shownotes. Eine Ausnahme gibt es aber. Bei Fisch und Fleisch sollte man das Gebrauchsdatum ernst nehmen. Fleisch ist auch auf dem Weltacker ein gewisser Sonderfall.
So, zurück auf dem Weltacker. Wir haben ja schon besprochen, was da alles angebaut wird. der Fleischkonsum nimmt eigentlich den größten Teil dessen ein, ne, was auf dem Weltacker angebaut wird. Also was dann die Rinder, die Kühe, die Hühner zu essen brauchen. Ist da Weideland auch mit eingerechnet?
Auf einem Weltacker könnte man, wenn das Weideland wäre, 2 Schweine ernähren. Also auch nicht,
nicht so viel
effizient. Ja.
2000 Quadratmeter, ne, ist jetzt, ja, also nicht wenig und nicht so viel. Ich glaube, manchmal hat man nicht so eine Vorstellung von 2000 Quadratmetern. Meistens hat so ein Einfamilienhaus mit einem Garten 1000 Quadratmeter ungefähr. Also zweimal diese Fläche. Was macht denn Fleischkonsum aus auf ökologischer Ebene?
Ja, Fleischkonsum hat erhebliche ökologische Auswirkungen. Landnutzung, das hat Parima schon beschrieben. Wir haben aber auch eine enorme Wasserverschwendung tatsächlich.
Ja.
Und wir haben einen enormen Treibhausgasausstoß. Ja.
Also, weil die so viel furzen, oder?
Unter anderem, nee, du konntest ja die ganze Produktionskette, also die Produktionskette für ein Tier sozusagen, das klingt erstmal irgendwie abstrakt und schon fast pervers, aber wenn du tatsächlich, ne, Aufzucht und Haltung und dann Schlachtung, Transport und Verarbeitung alles einberechnest, dann hast du enorme Treibhausgasemissionen und die Viehwirtschaft, die ja für die Haltung von Tieren wie Rindern, Schweinen, aber auch Hühnern, Schafen etc. verantwortlich ist, die ist ungefähr so für 14-15% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich und das ist tatsächlich mehr als der ganze Transportsektor. Ja. Also es wird ja gerade jetzt diskutiert und debattiert öffentlich, wie furchtbar Fliegen ist. Ja, Fliegen ist total furchtbar, würde ich auch jedem davon abraten. Aber ne, Fleischkonsum oder Fleischproduktion nimmt einen höheren Anteil tatsächlich ein in Treibhausgasemissionen.
Krass. Also wenn ich ein veganes Schnitzel hoch in der Luft esse, dann...
dann geht das.
Welche Lebensmittel hauen denn allgemein auch noch richtig rein?
Eigentlich all das, was uns so toll schmeckt und was wir gerne im Alltag essen. Nee, es gibt bestimmte Lebensmittel, die sind besonders gut für die Umwelt sozusagen und gut für die Gesundheit. Und dann gibt es aber auch Lebensmittel, die sind besonders schlecht, wie zum Beispiel Schoki. Leider, denn die Produktion von Schokolade verursacht etwa so 19 Kilogramm CO2-Äquivalent. Also das heißt, das sind alle Treibhausgase zusammengerechnet auf CO2-Ausstoß sozusagen gemünzt. Und hat dann rechnet einen sehr, sehr hohen Fußabdruck, fast so hoch wie, ich glaube, die Haltung eines Schweins oder die Produktion eines Schweins.
Welche Lebensmittel sind denn auf der anderen Seite besonders verträglich für die Umwelt?
Das ist schwer pauschal zu sagen, aber natürlich Gemüse. Also doch, das lässt sich wiederum pauschal sagen.
Also regional angebautes Gemüse in Demeter-Qualität.
Am besten regional oder saisonal muss es aber nicht. Also natürlich macht es einen Unterschied, ob jetzt ein Apfel hier irgendwo im Havelland sozusagen produziert wird oder in Neuseeland und dann wird der verschöpft und kommt dann erst Wochen später hier in Mitteleuropa an. Aber trotzdem Gemüse, Obst immer besser als Fleisch und tierische Produkte allgemein. Dann natürlich Hülsenfrüchte, das hat Parima bereits betont, aber auch Blattgemüse ist super gut, also wie Spinat oder Grünkohl und Wurzelgemüse wie Karotten, rote Beete, Radieschen, Rüben und so weiter.
Wenn wir alle Menschen gut ernähren wollen, müssen wir weniger Fleisch essen. Kann man das so sagen oder ist das pauschal erstmal?
Ja, würde ich so unterschreiben.
Ja. Okay. Der Verzicht auf Fleisch fällt aber vielen schwer, ne? Würdet ihr sagen, Fleisch müsste eigentlich einen festen Platz haben in der Ernährung, wenn man sich vollwertig ernähren will? Oder auf gar keinen Fall? Ich sehe schon eure Gesichter, nein.
Nee, also ich denke nicht. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Nährstoffe geht, dann kann man genauso gut mit allen anderen pflanzlichen Produkten sich bestens ernähren und ausstatten. Es ist sogar ganz im Gegenteil so, dass wenn viel Fleisch gegessen wird und an der Stelle dann kein Gemüse oder andere pflanzlichen Produkte noch mit auf dem Teller sind, man eher mangelernährt ist. Mhm. Ja, also man bekommt über pflanzliche Ernährung alle Nährstoffe, Mineralstoffe, Vitamine und so weiter, die man braucht. Das Einzige, wenn man auf tierische Produkte komplett verzichtet, was man irgendwie substituieren sollte, wäre Vitamin B12. Liegt einfach daran, dass wir mittlerweile in einer sehr hygienischen Umgebung leben, die wir uns so selbst geschaffen haben. Aber zum Beispiel pflanzliche Milch ist mittlerweile auch mit Vitamin B12 versetzt.
Und also, man kann es ja substituieren mit Präparaten. Ne?
Oder so, das geht natürlich auch.
Ja, also vorschreiben würde ich das jetzt niemandem so direkt, iss weniger Fleisch, weil das wird sowieso nicht funktionieren in der Kommunikation. Das haben Studien, das hat Forschung gezeigt, das funktioniert so nicht. Aber man kann natürlich auch mit so Aufklärungskampagnen, Bildungsarbeit, wie die vom Weltacker zum Beispiel, arbeiten, mit ganz unterschiedlichen Kommunikationsmethoden. Und wichtig ist aber dabei, wenn wir Menschen hin zu weniger Fleischkonsum bewegen möchten, nicht erziehen möchten, sondern tatsächlich bewegen, dann hilft es auch tatsächlich, die Menschen mit in diesen Prozess reinzunehmen. Also das heißt, mit denen auch partizipativ zu arbeiten.
Ja, ich finde immer das Wichtige aus psychologischer Sicht, weil ich gucke ja immer psychologisch auf Kommunikation, ist, dass die Leute am Ende die Entscheidung für sich treffen und sagen, aus den und den Gründen, weil ich informiert bin, weil ich etwas dazu beitragen möchte, weil ich sage, auch das schmeckt mir, ne? Das ist ja auch so ein, also Ernährung hat ja auch viel mit Emotionen zu tun. Alle kommen zusammen an einen Tisch, man isst zusammen. Es hat auch viel mit Emotionsunterdrückung zu tun, wenn ich irgendwie was esse, weil ich bestimmte Gefühle nicht haben will. Also es ist ein hochemotionaler Prozess, dass das am Ende, glaube ich, eine intrinsische Entscheidung sein sollte, die von innen herauskommt, weil das ist die nachhaltigste. Und klar gehört dazu Information, Aufklärung, Mitmachen, Partizipation, das ist so ein ganzer Kreis, glaube ich, wie man letzten Endes einen Wandel schafft und nicht einfach nur so, esst kein Fleisch mehr, das ist schlecht für die Umwelt, ne?
Ja, voll. Vielleicht kurze Anekdote an unser Event, das wir da durchgeführt haben. Ich habe dann auch an einem Tisch ein bisschen mitgekocht und wir hatten einen bei uns am Tisch, der war, ja, Fleischesser, sage ich mal. Seine Tochter war Vegetarierin, die hat ihn, glaube ich, da schon beeinflusst, aber er war ganz, ja, sage ich mal unbeholfen, wusste nicht so genau, war also ja, ich diese Ersatzprodukte und da ist ja so viel anderes Zeug drin und das schmeckt mir nicht. Und wir sind dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen und ich habe einen richtigen Wandel bei ihm dann irgendwann festgestellt. Also am Ende, als wir dann diese leckeren Gerichte gezaubert haben und die dann auch zusammen gegessen haben, ja, ich bin mir sicher, bei dem hat man wirklich da auch einen Impuls gesetzt.
Ah, das ist krass.
Aber dadurch, dass er halt selber an dem Prozess des Kochens beteiligt war und man dann auch so in so ein nettes, gemeinsames Gespräch gekommen ist, was nicht so oft von oben herab war, sondern eben eher auf Augenhöhe.
Und eher durchs Entdecken, ne? Durchs Tun. Ne?
Ja.
Das ist ja, finde ich, das Spannende. Und dann geht es auch so in Fleisch und Blut über, wie man so schön sagt, wenn man es selber macht und anfasst und merkt, irgendwie kann man da ein Erlebnis mit haben. Weil Kochen kreiert ja auch irgendwie Erlebnisse. Also ich merke es immer bei mir, ich koche wenig für mich selber oder anders für mich selber. Ich schnippel mal Gemüse und mache so kalte Platten für mich selber. Aber natürlich, für meine Tochter koche ich viel und gerne. Wie ist das bei euch? Kocht ihr viel oder seid ihr auch so kalte Plattenmacher wie ich?
Also ich habe ja vorhin schon einen kleinen Einblick gegeben. Also ich koche super gerne. Am liebsten hole ich mir wirklich auf dem Markt oder so eine riesige Menge Gemüse, verschiedene Sorten, schnippel die gleich in verschiedene Größen, friere einen Teil weg. Und ja, wenn ich dann zum Beispiel mir einen Kürbis hole, ich liebe Kürbis, dann mache ich halt den einen Tag einen Curry draus, den anderen Tag Ofenkürbis, den anderen Tag eine Pastasauce aus dem Mixer und ich genieße das total, diese unterschiedlichen Zubereitungsmethoden mit einem Gemüse, ja, zu machen.
Mm, ja, das ist schon Wahnsinn. Gerade ja, Kürbis, es gibt ja viele Gemüsesorten, wo man wahrscheinlich hunderte Gerichte draus machen kann aus einem Gemüse und die schmecken auch alle irgendwie ein bisschen anders. Klar, man schmeckt dann den Kürbis raus, hoffentlich. Das ist schon krass. Ich weiß gar nicht, ob ich so kreativ bin. Konstantin, wie ist das bei dir?
Ja, Parima, da bist du schon fortgeschritten. Ich koche auch relativ viel. Tatsächlich nochmal aus einem anderen Grund, sage ich gleich noch was dazu. Aber bei mir sind es meistens Suppen.
Ja?
Suppen und Eintöpfe. Das ist einfach. Da kannst du alles mit reinschmeißen und dann je nachdem, wie du würzt, schmeckt es halt auch anders. Ja. Mhm. Aber natürlich nicht so aufwendig wie, ich weiß jetzt nicht, Aufläufe oder Drei-Gänge-Menüs.
Mhm.
Ich koche aber auch unter anderem deshalb viel, weil ich Diabetes habe. Das heißt, ich passe dann sozusagen meine Nährwerte oder meine Lebensmittel mit den entsprechenden Nährwerten an meine jeweilige Diät an. Ja, das ist auch dann einfacher für mich, als in den Supermarkt zu gehen und halt viel verarbeitete Lebensmittel zu kaufen.
Mhm. Und dieser Switch, über den haben wir ja schon gesprochen ein bisschen, vom Wissen, was gut tut, zur tatsächlichen Praxis, also sprich klimabewusste Ernährung. Wie glaubt ihr, in welchen Schritten können wir einen Wandel vollziehen? Ich meine, der Wandel kam ja auch irgendwann bei euch. Ich denke nicht, dass ihr mit klimabewusster Ernährung aufgewachsen seid. Also meistens ist es ja so, man bekommt was von zu Hause mit, ne? Und dann wandelt man sich über die Zeit, weil man sich informiert. Meine Mutter hat das tatsächlich schon ein bisschen durchgezogen. Die hatte das Vollwertkochbuch. Ich hasse deswegen oder habe ganz lange überhaupt gar nicht gerne Eintöpfe gemocht, weil ich immer Eintöpfe früher aufessen musste. Aber die hat dann eine Basis gelegt. Wie war das bei euch und wie glaubt ihr, schafft man diesen Wandel?
Bei mir war es reiner Trotz, glaube ich. Also ich komme aus einem etwas anderen Kulturkreis, sagen wir es so. Ne? Ich komme eher so aus dem slawischen Kreis, aus dem slawischen Raum, genau. Und zum Beispiel kann man über die russische oder ukrainische Küche sagen, was man möchte. Da gibt es auch ganz viele tolle Gerichte, aber die haben halt alle viel Fleisch drin, ja. Und bei mir zu Hause damals in der Familie wurde halt auch mit viel Fleisch gekocht oder viel Fleisch gegessen und irgendwann ging das mir auch einfach nicht mehr rein, ja. Und dann habe ich nach Alternativen gesucht. Als ich dann als Studie angefangen habe, auch selber relativ viel zu kochen, habe ich dann auch angefangen zu experimentieren und dann natürlich auch noch aus einem Gesundheitsaspekt heraus, ne, wie gesagt Diabetes, habe ich dann einfach angefangen, mehr und mehr Gemüse zu verarbeiten oder Obst, Kartoffeln und dann nach und nach auf Fleisch zu verzichten. Und vor allen Dingen als Studie ist man arm. Fleisch kostet Geld. Das heißt, es war auch einfach billiger, ohne Fleisch zu kochen.
Ja, schon Wahnsinn, ne? Wenn man sich das anguckt. Also kommt drauf an, was für ein Fleisch man kauft. Aber wenn man sagt, man möchte irgendwie Fleisch, was eine Demeter- oder Bioland-Zertifizierung hat, dann ist das schon deutlich teurer als Gemüse. Und zu Recht natürlich auch, ne? Und wenn man irgendwie so ein Kilo Hack für 3,99 sieht, dann muss man eigentlich wissen, dass da was verkehrt läuft.
Und schreiend wegrennen.
Ja. Wie war das bei dir?
Also bei mir, ja, war das so, dass ich mit 5 Jahren auf einer Hochzeit von meiner Tante im Iran war. Ich meine Wurzeln im Iran. Und dort wurde, weil die Familie von ihrem Mann sehr traditionell war, ein Lamm geschlachtet. Und vor meinen Augen. Und ich habe vorher mich mit dem Lamm aber angefreundet und war damals schon sehr tierlieb. Und dann wurde dieses Lamm geschlachtet und es sah ausgeblutet. Und hinterher gab es das halt auf dem Teller. Und dadurch hat es für mich diesen Zusammenhang gefunden. Okay, dieses Leid bedeutet, dass ich das jetzt hier irgendwie zu essen habe und habe eigentlich augenblicklich aufgehört damit. Ich habe das nicht mehr essen können. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Ansatz, dass man bei den Leuten jetzt, die müssen jetzt nicht alle ein geschlachtetes Lamm sehen, aber dass man einfach eine Awareness dafür schafft und eine Aufmerksamkeit. Was hat denn das Essen, was du auf dem Teller hast, für Konsequenzen? Muss jetzt nicht unbedingt sein, dass du komplett vegan bist oder vegetarisch wirst, aber einfach mal sich bewusst zu machen, das, was ich auf dem Teller habe, ist nicht selbstverständlich und das hat auch einen globalen Zusammenhang. Das hat Konsequenzen für Ökosysteme, für andere Lebewesen und auch für uns selbst im Endeffekt. Weil Naturschutz, man sagt immer Naturschutz, aber im Endeffekt ist es eigentlich Menschenschutz, also Schutz unserer Zivilisation. Die Natur wird es ohne uns auch schaffen, aber wir nicht.
Ja, das finde ich ist immer ein ganz interessanter Gedanke. Wir retten die Welt, wird ja häufig kommuniziert, aber A, braucht uns die Welt nicht und B, retten wir nicht die Welt, sondern wir können unseren Lebensraum beschützen und damit unser eigenes Überleben sichern, aber mehr auch nicht. Ich meine, es gab 6 Massenaussterben, ne? Und die Welt hat es immer wieder geschafft, aber ob der Mensch so wiederkommt, das ziemlich sicher nicht. Also aus eurer Erfahrung jetzt beim Public Viewing und bei Events, wo ihr mit Menschen zusammenarbeitet, gibt es Personengruppen, die besonders offen gegenüber Veränderungen sind oder würdet ihr sagen, es ist eher die Art der Kommunikation und die Kontaktaufnahme, die es ausmacht?
Das ist ja die große Preisfrage. Eine direkte Antwort darauf ist schwierig. So, wer ist eher willig, sein oder ihr Verhalten zu ändern, wer nicht? Da gibt es teilweise widersprüchliche Forschung. Was jetzt aber letztens eine Studie sehr schön gezeigt hat, ist, dass jüngere Menschen tatsächlich eher unwillig sind, ihr Verhalten zu ändern, ältere dagegen schon. Und dann hängt es natürlich auch noch mit dem Bildungshintergrund zusammen. Je höher der Bildungshintergrund, desto williger oder bereiter das Verhalten zu ändern. Interessant ist aber auch, dass tatsächlich erwerbslose Menschen eher dazu geneigt sind, ihr Essverhalten zu ändern, als Menschen, die berufstätig sind.
Also könnte man jetzt spekulieren, woran das liegt, ob die Mental Load bei den Berufstätigen so groß ist, dass sie sagen, hey, wir haben nicht noch dafür Zeit und Platz oder es läuft ja alles wahnsinnig gut oder dass Menschen, die erwerbslos sind, vielleicht eher in einem Prozess des Umdenkens sind oder sich neu orientieren und dafür offener dann sind. Also spannend, sich auch solche Studien mal anzugucken und dann zu gucken, wo kann man den größten Hebel ansetzen, ne?
Da hast du nochmal was sehr Interessantes angesprochen. Genau, es gibt auch noch weitere Studien. Ne, also das sind alles Tendenzen, das ist alles nicht absolut, das ist nicht in Stein gemeißelt. Aber es gibt Studien, die nahelegen, dass Menschen, die gerade so in Lebensumbrüchen stecken, also vom Teenie zum jungen Erwachsenen, vom Erwachsenenalter hin zur Rente, dass gerade da Reflexionsprozesse stattfinden und wenn man diese Reflexionsprozesse damit anspricht oder diese Menschen anspricht, die gerade über ihr Leben intensiv nachdenken, dass man da auch eher Verhaltensänderungen anstoßen könnte.
Männer in einer Midlife-Crisis.
Zum Beispiel.
Neben dem Sportwagen legen wir noch ein Legiwürstchen rein.
Vielleicht mal nicht das Motorrad, sondern ja, genau, vegane Ernährung.
Ich glaube generell auch Menschen mit ganz speziellen Bedürfnissen. Also man kann die Menschen über ihre Bedürfnisse auch erreichen. Also zum Beispiel habe ich Endometriose. Das ist ja so eine chronische Erkrankung, die gerade erst überhaupt genug genug Aufmerksamkeit bekommt, die sie eigentlich schon lange verdient hat. Und man kann da mit der Ernährung unglaublich viel machen. Also diese ganzen Behandlungsmethoden, die man sonst so angeboten bekommt, so viele sind es auch nicht, die bringen im Endeffekt nicht so viel, wie wenn man die Ernährung umstellt. Und ich habe mit vielen Menschen schon gesprochen darüber und viele aus meinem Umfeld haben jetzt schon ihre Ernährung in die Richtung umgestellt. Es ist zufällig dann natürlich eine Ernährung, die auch der Planetary Health Diet entspricht und generell auch Menschen, die zum Beispiel unzufrieden sind mit irgendwie ihrer Gesundheit, mit ihrer Fitness oder die irgendwelche chronischen Erkrankungen haben oder generell einfach irgendwelche Probleme haben. Du hast es vorhin auch gesagt, psychisch, ne?
Ja.
Auch die kann man so erreichen, indem man sagt, hey, das kann dir helfen.
Ja, es ist nie zu spät, seine Ernährung umzustellen. Vor allem, wenn sich die Zipperlein des Alters bemerkbar machen. Wenn wir global auf pflanzliche Ernährung umstellen würden, dann könnten wir 20% des Süßwasserverbrauchs einsparen. Die Hälfte der Überdüngung würde abnehmen, genauso wie die Treibhausemissionen innerhalb der Lebensmittelproduktion. Und große Flächen würden frei, die sonst für die Viehhaltung gebraucht würden. Gesunde pflanzliche Ernährung kostet die Umwelt weniger. Aber was kostet sie uns?
Ich glaube, der letzte Punkt, der vielleicht noch wichtig ist zu besprechen, gute Ernährung muss man sich leisten können. Gute Ernährung kostet viel, heißt es ja ganz häufig. Seht ihr das auch so? Konstantin, du hast vorhin gesagt, dass du Student warst, dir Fleisch nicht leisten konntest. Also spricht das ja eigentlich eher dagegen. Was sind da eure Erfahrungen? Gerade wenn man vielleicht auf dem Markt einkauft, sagt man, friert Sachen ein. Kostet gute Ernährung viel?
Also das hängt wiederum mit den Informationen zusammen, die man sich selber sucht oder zu denen man Zugang hat. Da spielt aber natürlich auch Medienkompetenz eine Rolle und auch Bildung. Ja, Also du kannst wenig Geld haben, aber hochgebildet sein und dann weißt du auch, wo du dein saisonales Gemüse bekommst oder wie du dich gut nachhaltig ernährst, auch aus einem Discounter heraus. Es hängt aber auch mit sozioökonomischen Hintergrund sozusagen zusammen, also wie viel Geld hat man tatsächlich. Tendenziell ist es einfacher für Menschen, die zum Beispiel mobiler sind und vielleicht auch ein Auto haben, sich saisonal zu ernähren. Ja? Mhm. Weil dann können sie halt raus auf die Bio-Bauernhöfe fahren. Menschen, die in der Stadt wohnen und tatsächlich auf Öffis angewiesen sind, dann eher weniger. Da könnte man sagen, ja, da hängt es mit Geld zusammen oder halt mit dem verfügbaren Einkommen, muss aber nicht zwangsweise so sein.
Mhm. Ja gut, da gibt es natürlich den Bioladen, aber wenn man sich anguckt, wenn man so einen Einkaufswagen im Bioladen füllt und beim Discounter, ich würde mal sagen, so 1:4 ungefähr. Also dreimal so teuer. Vielleicht kommt auch immer
kommt total drauf an,
aber manche Sachen sind so unglaublich teuer. Und gleichzeitig, wenn man so einen direkten Vergleich häufig macht zwischen Discounter-Gemüse, nicht Bio und richtig guten Bio-Gemüse, das auch zertifiziert ist mit Demeter oder Bioland, ist es geschmacklich ein Unterschied.
Ja, es ist ein riesiger Unterschied.
Und wahrscheinlich auch in der Nährstoffdichte. Da gehe ich mal sehr stark von aus. So, wir haben jetzt viel über Ernährung und Lebensmittel uns unterhalten. Was können wir noch alles vom bzw. auf dem Weltacker lernen?
Also der Fokus liegt auf Ernährung, aber wir haben zum Beispiel auch ein bestimmtes Bildungsprogramm, das heißt die lange Reise meines T-Shirts.
Mhm.
Und da geht es eben darum, ja, um die lange Reise meines T-Shirts. Also was passiert da eigentlich so auf der Welt, bis ich mir mein T-Shirt bei zum Beispiel H&M oder bei irgendwo Fast Fashion mäßig kaufe? Denn auf diesem Weltacker, auf diesen 2000 Quadratmetern, muss ja nicht nur alles wachsen, was ich esse, sondern auch Genussmittel zum Beispiel, also Tabak.
Mhm.
Und falls ich irgendwie Biosprit benutze, dann auch das.
Mhm.
Und auch Baumwolle.
Ah,
für die Klamotten. Ja, und das macht ja auch einen großen Teil dann aus im Endeffekt. Und auch darüber kann man sich auf dem Weltacker informieren.
Was ich am Weltacker so ganz toll und auch bemerkenswert finde, ist, dass dort die Bildungsarbeit tatsächlich über so positive Narrative, über positive Botschaften passiert. Denn das ist tatsächlich ganz wichtig, um diese Handlungsmacht bei den Menschen sozusagen zu steigern und ihnen tatsächlich die Motivation zu geben oder zu vermitteln, dass sie auch was Positives bewirken können. Ne? Weil Ernährung, wir haben jetzt so viel über die negativen Auswirkungen von Ernährung und Ernährungssystem gesprochen, aber Ernährung hat tatsächlich auch dieses sehr starke positive Potenzial, auch die Welt tatsächlich auch ein bisschen besser zu machen, durch bessere Ernährung für Gesundheit, für die Umwelt und tatsächlich auch für die soziale Gerechtigkeit, denn das müssen wir auch noch betonen. Ne? Je besser uns wir hier ernähren, je nachhaltiger uns wir hier ernähren, desto besser geht es auch den Menschen, wo auch wir auch unsere Lebensmittel her importieren oder unser Futter her importieren.
Und man kann ja auf dem Weltacker auch selber mit anpacken. Also zum Beispiel jeden Montag von 14 bis 18 Uhr dürfen alle mal zum Ackern kommen. Und das hat für mich persönlich auch wirklich einen Effekt gehabt, dass ich mal gemerkt habe, wie viel Arbeit bedeutet es eigentlich, ein Reisfeld zu bepflanzen. Das ist unglaublich anstrengend und dauert richtig lang. Und mittlerweile ist es so, dass wirklich jedes einzelne Reiskorn, was irgendwie auf meinem Teller liegt, versuche ich noch irgendwie auf die Gabel zu kriegen und zu essen. Also man bekommt dadurch auch eine größere Lebensmittelwertschätzung. Und die Arbeit macht auch Spaß. Also es ist wirklich über einen, ja, wie Konstantin schon sagt, positiven Weg. Ja, da werden die richtigen Impulse gesetzt.
Bei euch gilt ja auch gemeinsam anpacken. Auch das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, finde ich. Klar kann man alleine als Einzelperson viel bewirken, aber noch mehr geht natürlich, wenn man sich zusammentut in Gemeinschaften, in Communities, ne, in lokalen Initiativen und da gerne auch auf Politik und Politikerinnen zugehen und tatsächlich gerne auch Forderungen aufstellen. Wir möchten uns besser und gesünder ernähren. Wir möchten neue Gesetze. Wir unterstützen diese Ernährungsempfehlungen, die vor kurzem von der Bundesregierung veröffentlicht wurden. All das lässt sich in der Gemeinschaft viel, viel besser durchsetzen und umsetzen als tatsächlich im Alleingang.
Von Nehmen, vom Weltacker kommen wir zum Geben. Wir haben ja einen treuen Kooperationspartner. Das ist die Berliner Sparkasse. Die macht hier diesen Podcast möglich. Und die eingefleischten Hörerinnen und Hörer wissen ja, ihr könnt immer auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFN Berlin, bevor die nächste Beats and Bones-Folge rauskommt, eine Schätzfrage beantworten. Und diese Schätzfrage haben wir in einem Reel verpackt, wo ihr fleißig mitraten dürft. Und die Auflösung gibt es dann hier im Podcast professionell beantwortet von Parima und Konstantin dieses Mal. Und jetzt kommt die Frage an euch. Wie viel Prozent des deutschen Getreides werden für Futtermittel verwendet? Sind es 34% oder 58?
Ja, das sind tatsächlich 58%. Insgesamt sind das ungefähr 25 Millionen Tonnen Getreide pro Jahr für Futtermittel. Rund 8 Millionen Tonnen, also 20%, gehen in die Nahrungsmittelproduktion. Ähnliche Mengen gehen auch in die industrielle Produktion, wie die Herstellung von zum Beispiel Energie. Die wichtigsten Sorten dabei sind Weizen, Mais und Gerste.
Wow. Schon eigentlich krass, wenn man sich das so vor Augen führt. Und das ist mal wieder das Bewusstsein dafür zu bekommen, was eigentlich passiert. Weil jeder ist so drin in seinen eigenen Prozessen, dass wir manchmal nicht auftauchen, nach links und rechts gucken, über den Tellerrand hinaus. Das hat mein Geschichtslehrer immer früher gesagt. Über den Tellerrand hinausschauen. Da habt ihr uns heute die Möglichkeit zugegeben. Parima, Konstantin. Danke, dass ihr da wart und ja, danke für eure tolle Arbeit.
Dankeschön, Dankeschön, dass wir hier sein durften.
Ciao.
Jetzt habe ich etwas Appetit bekommen. Mehr über den Weltacker erfahrt ihr unter 2000quadratmeter.eu. Den Link dazu gibt's auch in den Shownotes. In der nächsten Folge wird es mal wieder historisch. Durch welche Wege die Museumsobjekte ans Museum gefunden haben, welche Hintergründe damit verbunden waren und wie wir heute auf die Entstehung von Sammlungen schauen. Das alles erfahrt ihr von Angela und Elisabeth in 2 Wochen. Bis dahin abonniert gerne diesen Podcast und lasst uns ein paar Kommentare und Sterne auf Spotify da. Macht's gut, ihr Lieben!